Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wisst ihr schon? Habt ihr schon gehört? Es gibt Neuigkeiten, Klatsch und Tratsch. Ach, wie ist das herrlich. Ganze Industriezweige leben davon. Die Boulevardpresse hat immer Neuigkeiten. Und jetzt habe ich gerade erfahren, brandneu. Prinz Harry und Meghan Markle. Endlich das erste Pärchenfoto. Leute kaufen sowas. Ist Kathi Hummel schwanger? Ganz wichtige Frage. Natalie Portman, so glamourös kann ein Babybauch sein. Ja, wir Menschen, wir hören es gerne, wenn es Neuigkeiten gibt. Wer geht mit wem? Wo gibt's Nachwuchs? Und in der Boulevardpresse, da weiß man, dass man damit auch Gewinn machen kann. Und da weiß man, dass wenn es Stories gibt, wo es um Sex, um Religion, um Celebrities, um Royals, um wichtige Menschen geht, das verkauft sich wie warme Semmeln. Und am besten ist es noch, wenn man vielleicht eine Story findet, wo man das kombinieren kann. Ja? Celebrity und Religion und Skandal. Prince Charming hat eine Affäre mit einer Nonne. Das geht bestimmt gut. Und so haben wir hier in unserem Predigttext auch etwas, was erstmal in die Kategorie Klatsch und Tratsch fällt. Da wird berichtet, dass eine junge Frau schwanger ist. Das hören Menschen gerne. Nur die Herr Sache hat einen Haken. Und das ist auch geeignet für die Presse. Der Vater ist unbekannt. Verdächtig damals. Aber nicht nur das, der Vater ist unbekannt, sondern der Vater soll Gott selber sein. Ja, wie kann das bloß gehen? Und wenn man so eine Geschichte heute hört, dann weiß man das doch schließlich alles, dass das gar nicht sein kann. Wie soll das gehen? Wir haben in der Schule etwas von Chromosomenlehre gehört, von X- und Y-Chromosomen. Und so hat es tatsächlich auch Wissenschaftler gegeben, die sich irgendwann mal auf den Weg gemacht haben, herauszufinden, ob es nicht doch wissenschaftlich möglich gewesen wäre, dass Jesus ohne das Zutun eines menschlichen Vaters und ohne göttliches Zutun in die Welt gekommen wäre, als Jungfrauengeburt. Und man hat gesucht im Tierreich und man hat sie tatsächlich gefunden, die Peitschenschwanz-Eidechsen. Das sind Eidechsen, die reproduzieren sich ohne Männchen. Das sind alles Jungfrauen, die da rumlaufen, diese Peitschenschwanz-Eidechsen. Und so könnte man sagen, ja, wenn das in Analogie so funktionieren würde, dann wäre Jesus auch ein kompletter Mensch ohne Zutun des Göttlichen. Nur die Sache hat einen Haken. Jesus wäre dann eine Frau gewesen. Weil bei den Peitschenschwanz-Eidechsen gibt es nur Weibchen. Also auch das funktioniert nicht. Und dann denkt man sich heute, wo man so viel weiß, ja, wie kann das sein? Damals haben die das geglaubt. Aber ich glaube nicht, dass die Leute damals so naiv waren, dass sie dachten, dass die Kinder alle da mit dem Storch eingeflogen gekommen sind. Nein, wenn damals eine Frau schwanger war und sie hatte keinen Mann, dann war das schon klar, dass das nicht koscher war, dass das nicht korrekt war. Und sie wurde geächtet, um die Ecke geschoben. Man wusste, dass Babys eine Folge von Geschlechtsverkehr waren. Und wenn sich jetzt unser Autor, der Lukas, nicht so sicher gewesen wäre, dass in diesem Bericht Wahrheit drinsteckt, ich glaube, er hätte es nicht aufgeschrieben. Weil viel zu dünnes Eis ist das hier alles, auf dem er sich bewegt, auch damals schon. Aber er hatte da ein Wissen um Wahrheit, was ganz tief in ihm verankert war. Aber was diese Story vom Predigtext nicht ist, sie ist kein dogmatischer Text, der uns dazu führen kann, die Maria als ewige Jungfrau zu betrachten, denn Jesus hatte noch leibliche Geschwister. Josef war also schon noch aktiv. Und es ist auch keine Herabsetzung der menschlichen Sexualität, auch keine Herabsetzung der Weiblichkeit. Nein, nicht so, wie man das in manchen Ländern im Nahen Osten hört, jetzt gerade aktuell die eine so eine Story in den Medien, dass ein türkischer Standesbeamter da ein Hochzeits-, so ein Handbuch herausgegeben hat zur guten Eheführung und tatsächlich die Frauen angewiesen hat, beim Geschlechtsverkehr zu schweigen, weil sonst ihre Kinder Missbildungen bekommen. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich lachen. Also ich hätte gedacht, das ist aus dem Kabarett. Nein, aber genau das ist hier nicht der Fall. Es werden keine Menschen herabgesetzt in dieser Geschichte. Ja, hier ist kein normaler Vater. Und ja, hier gibt es eine ganz besondere Gabe Gottes, die Inkarnation Gottes selber. Die Menschwerdung Gottes selber. Dass Jesus zur Welt kommt, Jesus Christus, das ewige Wort Gottes zu uns kommt. Darum geht es im Kern dieses Predigttextes. Nehmt diese eine Information weg und der ganze Text fällt in sich zusammen. Und trotzdem, die Frage der Wissenschaftler bleibt, die wie? Ja, wie nur? Aber auch hier gibt Lukas uns eine kurze Erklärung. Der Engel sagt, der Heilige Geist kommt auf Maria. Und allein dieses Kommen des Heiligen Geistes, wenn wir das erleben in unserem Leben, dann eröffnen sich immer neue Handlungsmöglichkeiten. Dinge, die so in dem Maß, Umfang, Art und Weise allein aus eigener Kraft nicht möglich gewesen wären. Und es ist auch noch eine Doppelerklärung, die nicht exakt dasselbe ist. Also der Heilige Geist kommt auf Maria, sagt der Engel, und die Kraft des Höchsten kommt. Damit höre ich eine Anspielung darauf, dass Gott selbst dabei ist, dass die göttliche Schöpfungskraft mit dabei ist, so wie am ersten Tag der Schöpfung. Dass seine Souveränität mit im Spiel ist, aber nicht irgendeine göttliche Willkür. Nicht so, wie man das in den griechischen Göttersagen kennt, wo der höchste Gott, der Zeus, sich auf die Erde über irgendwelche Jungfrauen hermacht. Das wäre menschenverachtend. Nein, so ist er nicht. Und diese Schöpfungskraft Gottes, die kommt hier zum Tragen. Und so sind wir als seine Geschöpfe geschaffen in Beziehung zu Gott selber. Geschaffen zur Anbetung und vor allem geschaffen zu einer Beziehung zu Gott. Und davon schreibt schon Augustinus, einer der wichtigsten Kirchenväter des Westens, in seinen Bekenntnissen. Groß bist du, Herr, und über alles Lob erhaben. Und da will der Mensch dich preisen, dieser winzige Teil deiner Schöpfung. Du selbst regst ihn dazu an, denn du hast uns zu dir hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Sag mir in der Fülle deiner Erbarmung, mein Herr und mein Gott, was du mir bist. Sag zu meiner Seele, dein Heil bin ich. Sag es so, dass ich es hören kann. Und dies brauchen wir immer wieder, zu hören, dass Gott selbst unser Heil ist, dass wir uns das gegenseitig zusprechen, dass wir es auch anderen Menschen sagen. Aber trotzdem, die Frage nach dem Wie, die kann uns auch manchmal abdriften lassen, abschweifen lassen von Gott selbst. Die kann uns, auch wenn wir noch so gläubig sind, abschweifen lassen. Und so ist es dem Zacharias gegangen, denn der Engel Gabriel, der erscheint nicht erst der Maria, sondern zuerst dem Zacharias. Eigentlich ist es fast nochmal eine Wiederholung des Ganzen, denn der Engel Gabriel sagt dem Zacharias, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und du sollst ihn Johannes nennen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie in Zacharias diese Wie-Frage hochgekommen ist. Und so fragt er den Engel zurück, woran soll ich das erkennen? Ja, ich hätte mal gedacht, er erkennt es, wenn der Bauch seiner Frau wächst. Nein, aber er will noch ein weiteres Zeichen, weil er glaubt nicht, er kann es nicht fassen, was der Engel ihm da sagt. So fragt er, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin noch alt und meine Frau ist hochbetagt. Zacharias fragt nichts anderes, kann es überhaupt möglich sein? Maria hat gefragt, wie soll das zugehen? Staunend, aber nicht kritisch, sondern so wie jemand, der mehr von Gott wissen will. Und bei Zacharias kommt es zu einer Strafe, einer zeitweiligen. Er wird bis zur Geburt von Johannes mit Schweigen gestraft. Und nichts schlimmer für einen Priester, der nicht mehr für seine Leute beten kann. Nichts mehr schlimmer für einen Pfarrer, der hier vorne wäre schrecklich. Aber auch dieses Schweigen ist eine Verherrlichung Gottes, denn so verherrlicht sich Gott in seinem Handeln. Denn das ist ja auch kein normales Ereignis, dass mir von einer Sekunde auf der anderen die Stimme wegbleibt und das für mehrere Monate. Aber Maria sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe das, was du gesagt hast. Und in diesem Glauben und Vertrauen ist sie für uns auch Modell, Vorbild des rettenden, mutigen und hingegebenen Glaubens. Eine prototypische Jüngerin, sie glaubt daran, dass Gott wirkt, eingreift und handelt und etwas in unserer Welt bewirkt. Und vor allem glaubt sie an die Inkarnation, an die Menschwerdung Gottes. Sie glaubt das, dass Gott selbst Mensch werden kann. Und zwar etwas, was es in dieser Form vorher noch nie gegeben hat. Sie reagiert auf Gottes Initiative. Und seine Initiative, sie kommt immer aus seiner Liebe heraus zu uns. Maria ist ein Beispiel für Gnade in Aktion. Für die Kraft, die von außen kommt, aber doch in mir wirkt. Und so kommt Gott selbst von außen zu uns. So wie ich in mein Leben ihn hineinlasse, kommt sein Heiliger Geist in mich hinein. Etwas, das kann ich jetzt sagen, aber das werde ich in meinem jetzigen Leben hier auf dieser Erde nie wirklich ganz verstehen. Es übersteigt mein Denken, mein Verstehen, mein Intellekt. Dieser Heilige Geist wohnt in uns und er hat einen Namen. Er hat mehrere Namen, aber einen Namen möchte ich herausgreifen. Und so wie Jesus Christus der Immanuel ist, der Gott mit uns, so ist Immanuel sein Name, aber auch eine Beschreibung seines Handelns. Aber das reduziert sich nicht auf das Beschreiben des Handelns, Immanuel, Gott mit uns, Gott ist da. Sondern es ist auch ein Name, mit dem ich Jesus anreden kann. Und so ist es, wenn im Neuen Testament geschrieben steht, dass der Heilige Geist der Tröster ist, dann ist das nicht nur eine Funktionsbeschreibung, dass er uns tröstet, sondern es ist auch ein Name, mit dem wir ihm anreden können. Und so steht Maria da vor diesem Engel in Erwartung dieses Wunders. Und Maria hat, und auch da ist sie Vorbild für unseren Glauben, sie hat Wahlmöglichkeiten, sie hat Möglichkeiten, Optionen, wie sie reagieren kann. Sie kann das Wort hören und sie kann weglaufen, sie kann sagen, du lass mich doch einfach in Ruhe damit, schöne Worte, Sonntagspredigt halt, ne? Hat mal gern mal gehört, aber dann ist auch mal wieder gut. Sie hätte weglaufen können, die eine Option. Sie hätte diese Worte als etwas Gutes und Wertvolles hören können und dann denken können, so und jetzt schaue ich mal, wie diese Worte in die Tat umgesetzt werden können. Jetzt fange ich mal an zu machen, zu tun, zu denken, zu planen. Jetzt komme ich in Aktion. Nur bei den Worten, die Gott zu uns spricht, ist es oftmals so, dass obwohl wir sie vielleicht selbst irgendwie in die Tat umsetzen könnten, es doch nicht so wird, wie sich Gott das vorstellt, wenn wir es einfach nur selber machen. sondern es braucht auch das Vertrauen, dass Gott nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen bewirkt, dass er bei uns ist und in unserem Handeln dabei ist. Nicht, dass ich von Gott höre und dann alles selber machen muss. Nein. Und die dritte Möglichkeit ist, zu hören und aktiv zu antworten. Ja, Herr, so möchte ich das gerne auch. Das ist Ihre aktive Beteiligung, Gott zurückzusagen, ja, ich will das. Ich möchte dir nicht im Weg stehen. Und dann Gott an sich wirken zu lassen. Hier bin ich es, hier bin ich, Gott. Ich schaffe das nicht alleine, aber du in mir, du schaffst das mit mir zusammen. Und das alles in diesem Vertrauen zu glauben, ja, bei Gott ist alles möglich. Und doch fängt es an mit dem Reden, dass Gott zu mir spricht und mit dem Hören. Und so auch bei Samuel, dem Propheten, wo seine Mutter, die Hanna, lange gebetet hat, dass sie doch auch ein Kind bekommen möge. Und irgendwann erhört Gott das Gebet. Und irgendwann kommt es bei Samuel an den Punkt, dass er vor Gott steht und Gott spricht zu ihm und Samuel sagt, und der Herr rief Samuel und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Da ist er auf einmal ganz offen für das Reden Gottes. Und so offen zu sein, heißt nichts anderes, als die Geschenke, die Gott für unser Leben hat, in unsere Hände fallen zu lassen, mit offenen Händen dazustehen, die Gnade zu empfangen. Und dafür muss ich nichts Besonderes sein. Denn Maria ist keine Priesterin, sie ist keine Prophetin, sie ist keine Prinzessin, sie ist einfach ein Mädel vom Land, aus einer vielleicht einer Handwerkerfamilie, unverheiratet, was damals bedeutet, sie hatte nicht so viel Wert und Ansehen und Respekt in der Gesellschaft wie eine verheiratete Frau. Und genau hier kommt Jesus hinein, in diese ganz normale Niedrigkeit unseres menschlichen Daseins. Und da staune ich manchmal nur und denke immer wieder an das Psalmwort, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und so lebt also Jesus Christus, der Sohn Gottes, die ersten 9 Monate seiner irdischen Existenz in diesem Bauch. Er lebt in Maria, er ist schon gekommen. Der Gott, der mit uns ist. Und das alles, weil, so schreibt Paulus, im Kolosserbrief, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihn wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und jetzt kommt es. Wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ich sage, durch den Heiligen Geist lebt er in uns. Nicht mehr wortwörtlich, so wie bei Maria. Damit Christus in uns Gestalt annimmt, damit er Form annimmt, damit seine Eigenschaften sich auf unseren Charakter übertragen, seine Freude in unser Leben kommt, seine Geduld und Langmut von uns in uns Raum nimmt. Und wieder frage ich mich, ja, wie kann das geschehen? Und die Antwort auf unsere meisten Wie-Fragen ist doch die Wer-Frage. Wer wirkt in uns als Christen? Es ist der Heilige Geist. Er kann die Welt verändern. Er hat Marias Leben verändert. Und so ist Maria dann auch vielleicht zur ersten christlichen Theologin geworden, als sie das Magnificat schrieb. Oder, naja, besser betete, würde ich sagen, als erstes. Das steht im Folgetext im Lukas Kapitel 1, Abvers 46. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau, Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generationen zu Generationen gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit seinem starken Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Und daran hören wir, dass diese Botschaft nicht nur eine frohe Botschaft ist für uns, so für mich ganz schön. Nein, nicht nur für mich, sondern für die ganze Welt und zwar auch für die Politik ist diese Botschaft von Relevanz. Denn hier kommt nicht irgendjemand, hier kommt der Herrscher der Herrscher, der König der Könige, der Herrscher der Herrscharen. Es ist kein Privatereignis, was da passiert, es ist ein königliches Ereignis. Das ewige Königtum aus dem Hause Davids findet hier seine Gestalt auf Erden. Das, was Gott dem König David durch den Propheten Nathan schon vorhergesagt hat, ich will deinen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Jesus Christus, der Herrscher der Welt, ewig herrscht er. Er herrscht weltweit. Königreiche dieser Welt, sie kommen und gehen. Tyrannen, sie bauen sich auf mit Gewalt und Brutalität. Sie erschrecken uns Menschen damit, dass ihnen Menschenleben nichts wert ist. Aber sie fallen auch wieder. Und in diesem Vertrauen können wir auch beten für diese Welt, dass diese Gewaltenherrscher nicht das letzte Wort haben werden. Und zwar, weil Jesus ganz Gott und ganz Mensch geworden ist. Ist das so eine explosive Mischung, die Empfängnis eines Kindes, mehr als alles, was in den Klatschpressen dieser Welt jemals berichtet worden ist, dass mehrere Sachen zusammenkommen. Die Empfängnis eines Kindes, die Kraft Gottes und die Provokation aller weltlichen Herrscher. Und vielleicht ist das der Grund, diese Mischung, warum die Jungfrauengeburt auch unter Theologen so umstritten ist. Vielleicht, weil darin der Anspruch steckt, dass ich mich diesem Weltenherrscher unterordne, dass ich ihm treu bin, dass ich ihm Treue schwöre, dass ich ihm sage, ich will dir gehorsam sein. Das ist mehr als das Zeugnis, als die Aussage, Jesus ist mein Herr. Es ist die Aussage, Jesus Christus ist der Herrscher der Welt. Und für diesen Herrscher der Welt, zu diesem Jesus Christus haben sich Menschen aller Zeiten und Generationen gestellt. Und in diesem Wissen hatten sie keine Furcht zu proklamieren, Jesus Christus ist der Herr. Einer der bekanntesten und auch historisch dokumentiertesten Fälle von so einem mutigen Bekennen, das ist der Bischof von Smyrna in der heutigen Türkei, geboren ungefähr 69 nach Christus und wahrscheinlich so 155 nach Christus in Smyrna gestorben. Er war zurückgekehrt aus einer langen Reise und der Prokonsul vor Ort hat ihn aufgefordert zu bekennen vor der ganzen Stadt, dass Cäsar, also der Kaiser der römischen Welt, dass Cäsar der Herr ist. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Jesus Christus ist der Herr. Er hat es nicht verleugnet. Und es waren gerade die Spiele am Laufen, die Zirkusspiele, die wilden die wilden Tiere, die Löwen, die waren schon durch. Und der Prokonsul hat entschieden, nein, wir holen die wilden Tiere nicht zurück. Du, Polykarp, du kannst das jetzt vor der ganzen Stadt bekennen, dass Cäsar der Herr ist. Und Polykarp sagt, wenn du willst, dann erkläre ich dir und unterweise dich, wer Jesus Christus als der Herr der Welt ist. Und so hat er unter dem Gegröhle des Zirkuspublikums einen Scheiterhaufen gebaut und Polykarp bei lebendigem Leibe verbrennen lassen. Für die Aussage, Jesus Christus ist der Herr. Und so bete ich. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in unsere Welt gekommen bist als kleines Kind. Und dass, obwohl du der Herr der Welt bist, dich klein gemacht hast, dich anvertraut hast, deiner Magd, Maria. So danke ich dir, dass du der Herr der Welt durch deinen Heiligen Geist in uns Einzug hältst und dich uns anvertraust, dass wir im Glauben und Vertrauen an dich es weitersagen, dass du der Herr dieser Welt bist. So bete ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.